Guten Morgen miteinander. Schön sind ihr da. Ja, ich wechsle auf Schriftdeutsch, damit mich alle gut verstehen. Ich freue mich, seid ihr hier. Kann ich noch meine PowerPoint haben? Danke. Wie Ladina gesagt hat, heute geht es bei mir um 10 eher unbekannte Glower. Und manchmal lese ich die Bibel und staune über ihre Tatkraft. Die Riesenwunder, das Missionswerk, einfach alles, was diese großen Helden, die Ladina vorher auch erwähnt hat, so vollbracht haben, die über Kapitel beschrieben werden in der Bibel. Und dann fühle ich mich manchmal plötzlich ziemlich klein und ziemlich orientierungslos. Im Angesicht dieser Geschichten frage ich mich, reicht das? Kann Gott davon, was ich so habe, überhaupt das gebrauchen? Ich habe so einen Mini-Haufen an Tatkraft oder Wunder erlebt. Das sind nicht diese Riesendinge, wie Daniel zum Beispiel gesehen hat. Müsste ich nicht irgendwo so richtig missionieren, evangelisieren, Königreich bauen? Ja, wir hören viel und lesen auch viel über die Großen. Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, über ihre Briefe, über ihre Aufträge. Und doch gibt es zahlreiche Menschen im Neuen Testament, die uns ganz leicht unbemerkt entgehen können. Habt ihr schon mal aufmerksam die Enden der Briefe gelesen? In Kolosser 4 zum Beispiel, da nennt der Apostel Paulus 10 weniger bekannte Namen aus der Urkirche. Paulus' Abschlussgruß an diese Heiligen erinnert mich an die große Mehrheit der Christen, die so still und leise ganz wichtige Rollen im Reich Gottes spielen. Auch wenn diese Erwähnungen zum Teil wirklich nur kurz sind, enthalten sie doch oft einfach wichtige, lebenslange Lektionen für uns. Wir haben Kolosser 4, Vers 7 und 8. Es ist das letzte Kapitel im Kolosserbrief. Es ist überschrieben mit abschließende Grüße. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Tychikus hatte nur genau eine Aufgabe zu erfüllen. Er sollte die Neuigkeiten über Paulus und den Brief des Apostels an die Menschen in Kolossäe überbringen. Das Ergebnis sollte Ermutigung der Herzen der Christen sein. Ich kann und ich möchte gern wie Tychikus sein. Ich möchte ein Verkünder des Wortes sein, und zwar so, dass es zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, einfach aus meinem Herzen überfließt. Können wir das? Sind wir immer so erfüllt von der Botschaft, die wir zu teilen haben, dass unser Herz und unser ganzes Leben davon zeugt, dass es in den Zuhörern Ermutigung bringt? Onesimus, das Evangelium verwandelt Nutzlosigkeit in Nützlichkeit. Ein Vers weiter, Vers 9. Tychikus zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Onesimus war ein entlaufener Sklave. Sein Name bedeutet nützlich. Aber für seinen Besitzer Philemon war er alles andere als nützlich, weil er davongelaufen war und vielleicht sogar Geld gestohlen hat. Wir wissen es nicht so genau. Manchmal verstehen wir es nicht auf Anhieb. Aber in dieser Begebenheit hat Gott auch den nutzlosen Sünder Onesimus Paulus über den Weg geschickt. Wie oft läuft uns wohl jemand über den Weg, dem wir Zeugnis vom lebendigen Herrn Jesus Christus geben sollten, weil Gott ihn geschickt hat. Onesimus bekehrt sich und dient Paulus mit eben. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Brief an Philemon mit eben demselben Brief, den wir hier lesen, an die Christen in Kolossä überbracht wurde. Im Brief an Philemon, den Besitzer von Onesimus, fordert Paulus den Christen Philemon auf, seinen Sklaven nun als seinen Bruder im Herrn anzuerkennen. Paulus lobt Onesimus als treuen und geliebten Bruder und fügt hinzu, er ist einer von euch. Er hat sich bekehrt bei Paulus. Das Kreuz hat vereint, was die Welt getrennt hält. Sklave und Besitzer, reich und arm, Christ und Heide. In jungen Jahren war Onesimus seinem Namen nicht gerecht geworden. Er war nutzlos. Das Evangelium hat sein Leben verändert. Es hat alles verändert. Und es hat die Kraft, auch uns zu verändern. Wir können dem Namen Christ unmöglich gerecht werden, wenn wir nicht mit dem Herrn Jesus Christus bis in das Innerste, bis in die tiefste Seele hinein das heiligende Wirken des Evangeliums, der frohen Botschaft nachspüren und nachgehen. Die Kraft, die aus nutzlosen Sündern nützliche Mitarbeiter macht, ist Gottes Kraft. Aristarchus, leidet miteinander. Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Aristarchus war einer von Paulus' Mitgefährten oder Weggefährten im Dienst auf seiner dritten Missionsreise. Hier wird er als Leidensgenosse in Paulus' Gefangenschaft genannt. Mitgegangen, mitgehangen, bekommt dann eine neue Tiefe. Wir brauchen Menschen wie Aristarchus, die ungeachtet der Konsequenzen auf das Reich Gottes ausgerichtet bleiben, die sich mit uns in Zeiten der Freude freuen und in Zeiten der Prüfung leiden. Habt ihr schon mal erlebt, wie wohltuend und tröstend es ist, wenn jemand für euch betet, wenn ihr selbst nicht mehr die Kraft dazu habt, wenn die Worte fehlen? Wie wunderbar es ist, Freunde an seiner Seite zu wissen, wenn man leidet. Markus steht immer wieder auf, wenn ihr fallt. Vers 10. Und Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Markus war ein Grund für eine der größten Spaltungen in der Urkirche. Paulus und Barnabas waren sich uneinig über Markus' Wunsch, sie auf einer Missionsreise zu begleiten. Warum? Weil Markus zuvor mal aufgegeben hatte. Er war bei einer früheren Reise mit ihnen zusammen aufgebrochen und dann aber plötzlich nach Hause gegangen. Die Begebenheit können wir lesen in Apostelgeschichte 13. Wir kennen seine Gründe nicht. Es steht nichts weiter. Aber dieser Abschnitt hier, Vers 10, deutet darauf hin, dass Markus bereits wieder in die Gemeinschaft mit Paulus aufgenommen worden war. Markus fiel hin, aber er stand wieder auf. Aus irgendwelchen Gründen war er wohl ins Zweifeln gekommen. Geht es uns manchmal nicht auch so? Wo haben wir schon einen Auftrag abgebrochen, weil wir uns plötzlich unsicher waren? Es uns überforderte? Oder unser Glaube dann doch schon recht ins Wanken geriet unterwegs? Wo hatten wir schon mal das Bedürfnis, uns einfach auf den Heimweg zu machen, die Türe zu schließen und die Bettdecke über die Ohren zu ziehen? Markus ging es wohl ähnlich. Doch er kehrte zurück. Zurück zu Gott, zurück zu seiner Berufung, zurück zu seinem Auftrag. Wo müssen auch wir umkehren? Den Vater im Himmel und vielleicht manchmal auch Geschwister um Vergebung für unseren Wankelmut, für unseren Zweifel bitten und neu starten. Markus stand auf, nachdem er hingefallen war, und machte weiter. Tatsächlich schrieb er später eines der 4 Evangelien. Gott schreibt Geschichte. Er hätte das Markus-Evangelium auch von jemand anderem schreiben lassen können. Doch was hätte Markus unter seiner Bettdecke verpasst? Was wäre ihm entgangen? Die Lehre daraus: steh immer wieder auf. In den Sprüchen steht, der Gerechte fällt 7 Mal und doch steht er jedes Mal wieder auf. Justus, mach dein Christsein zu deiner ersten Identität. Vers 11. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Justus legte seine Identität gleich 2 Mal breitwillig beiseite, um das Evangelium zu verbreiten. Erstens nannte er sich Justus, obwohl sein Name Jesus war. Wahrscheinlich, um Verwechslungen zu vermeiden mit dem, den er verkündete. Zweitens verließ er sein eigenes Volk, die Juden, um das Evangelium den Menschen in Rom zu verbreiten. Könntest du das auch? Aus tiefster Überzeugung, dein Name, hier vielleicht eher dein Nachname, einfach abgeben? Deine Zugehörigkeit zur Familie, zur Kultur, zum Dorf, zu deinem Stamm. Einfach abgeben? Für manche von uns wäre ein Umzug in die Stadt schon schwierig. Aber alles? Einen ganzen Kontinent hinter dir zu lassen für die Mission? Justus gründete seine Identität aus tiefstem Herzen auf Christus. Er war nicht in erster Linie ein Jude, er war nicht mal in erster Linie Jesus. Er gab alles ab, Name, Nationalität, Volk, nannte sich Justus. Er war nicht unveränderlich, er war in Christus. Wie ist es bei dir? Was ist deine, was ist unsere Hauptidentität? Mein Name, mein Stand in der Gesellschaft, mein Stand im Dorf? Oder die Zusage, wer du bist vor Gott. Jener Nachfolger, dessen tiefste und einzig wahre Identität Christus ist, kann im Namen des Evangeliums alle Grenzen überschreiten. Sogar die, den ärgsten Feinden zu vergeben. Kulturen hinter sich zu lassen. Anders zu werden. Epaphras. Kämpfe im Gebet für andere. Vers 12 und 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras war ein wahrer Gebetskrieger. Bedrückt von der geistlichen Unreife, die er bei anderen, bei den jungen Gemeinden sah, trat er vor den Thron der Gnade und kämpfte. Er kämpfte im Gebet für diese jungen Gemeinden. Er wollte, dass die Menschen Gewissheit über den Willen Gottes hatten und wussten, wie sie handeln sollten. Also brachte er diese Lasten im Gebet vor Gott. Was für ein Privileg, die geistlichen Nöte unserer Brüder und Schwestern vor Gott zu bringen. Haben auch wir Gebetspartner, mit denen wir zusammen beten? Oder Gebetslisten mit Sorgen, Krankheiten oder Bitten, Fragen unserer Geschwister, für die wir im Gebet einstehen? Ich bin bisher nur Studentin der Theologie. Ich übe das Amt nicht Vollzeit aus. Und dennoch ist schon das streckenweise eine echte Herausforderung. Für mich ganz persönlich, manchmal gesundheitlich, manchmal geistlich, manchmal, aber auch für meine Familie. Und seit ich Gott gehorsam auf diesem Weg diene, ist vieles plötzlich zu schwierigen Prüfungen geworden. Die Gegenseite lässt die Muskeln gerne spielen hier auf der Welt. Und glaub mir, ich bin für jedes, wirklich jedes Gebet und jeder Geschwister, der einfach einsteht für mich und meinen Dienst, für meine Familie, so unendlich dankbar. Epaphras war ein Gebetskrieger. Hier steht, er stand alle Zeit mit großem Eifer im Gebet, kämpfend für die jungen Gemeinden und ihre Mitglieder. Ein harter Job. Werden wir zu Menschen, die um die Sorgen und Gebetsanliegen unserer Geschwister wissen? Und wie Epaphras zu wahren Gebetskriegern? Lukas, nutze deinen Beruf zur Ehre Gottes. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Lukas nutzte seinen Beruf als Arzt zur Ehre Gottes. Wer weiß, wie oft Lukas dem Paulus geholfen und ihn gepflegt hat. In der Gefangenschaft, in der Verfolgung. Lukas nutzte seine Gabe nicht in erster Linie zu seinem eigenen Vorteil. Arzt zu sein ist lukrativ, durch alle Zeiten hindurch. Er widmete seine Gaben Gott. Von Lukas lernen wir, dass unsere Berufung nicht von unserem geistlichen Leben getrennt ist. Wir sind dazu berufen, alles zur Ehre Gottes zu tun. Vielleicht kommt dir durch den Kopf, ja gut, ich bin kein Arzt. Was kann jetzt mein Beruf oder meine Sache, was ich tue, schon helfen? Aber ich bin ganz sicher, alles, was du an Gaben hast, was du gelernt, wozu du berufen wurdest, kann zu einem Dienst am Herrn werden und zu seiner Ehre getan werden. Wenn ich an meine Jahre als Hausfrau denke, war dieser Dienst manchmal einfach nur ein Kaffee, ein paar aufmunternde Worte, ein Gebet, ein Gespräch im Garten mit meiner Nachbarin über die Schöpfung. Oder einfach das Wissen, dass die Kinder mit dem Segen einer Mama zu Hause aufwachsen können. Sobald wir etwas tun, das nicht uns alleine nützt, sondern sich auf das Leben, auf andere, auf das Wohl der anderen konzentriert, fließt die Liebe Gottes selbst durch dein Handeln. Mach es wie Lukas und nutze deine Gaben zur Ehre Gottes. Demas, pass auf, dass du nicht abfällst. Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Paulus' Brief an die Kolosse berichtet uns, dass Demas mit von der Partie war. Demas war aus Thessalonich und Christ. Doch mitten im Ausharren im Gefängnis war ihm wohl bewusst geworden, wie gefährlich es war, mit jemandem verbunden zu sein, der ganz sicher vom Kaiser Nero verurteilt werden würde. Und dass er lieber sein Leben rettete und zurückkehrte nach Thessalonich. Lieber zurück, als treu zu vertrauen. Etwas anderes als Gott eroberte sein Herz. Furcht. Die Verlockung der momentanen Freiheit und Selbstbestimmung. Die Liebe zur Welt. Dem als Beispiel dient uns als Warnung. Pass auf, dass du nicht abfällst. Dass du nicht vom schmalen Pfad abkommst. Es steht für die Mahnung, dein Herz zu bewachen und sicherzustellen, dass unser Glaube an Jesus Christus selbst ganz tief verwurzelt ist darin und sich kein Unglaube, Stolz oder Untreue einschleicht. Demas Angst und was auch sonst sich immer noch hinter seinem Abfall verbirgt, wir wissen es nicht so genau. Versteckt sich in einem Herz, das zagt, das Angst hat. Es ist Unglaube. Es ist das fehlende Vertrauen auf Christus und es führt ihn auf dunkle Wege. Möge sein Beispiel uns davor warnen, uns abzuwenden von Gott und unseren Glauben an das Evangelium und Gottes Macht über unser Leben einfach aufzugeben. Wir sollten uns manchmal fragen, wohin sich unser eigener geistlicher Reifeprozess hinbewegt. Näher zu Gott, ins Bild von Jesus Christus oder näher zur Welt. Nympha, tu, was du kannst mit dem, was du hast. Vers 15. Grüß die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Nympha öffnete ihr Haus und ließ die Gemeinde dort zusammenkommen. Sie gab von ihren Mitteln um des Evangeliums Willens. Vielleicht denkst du ab und zu, ich habe gar nicht so viel zu geben. Aber Christus kann das Alltäglichste wie dein Zuhause oder deine Zeit nehmen und es zu einem Werkzeug für die Arbeit, für die Ausbreitung seines Reiches nutzen. Das kennen wir. Er bat darum, das Boot einiger Fischer benutzen zu dürfen. Und es wurde zu einer Kanzel, von der aus er zu den Massen predigte. Mit dem Lunchpaket eines kleinen Jungen, ein paar Fische, ein Brot, konnte Jesus mehr als 5000 Menschen speisen. Mit ein wenig Erde vom Boden heilte er einen Blinden. Ein geliehenes Grab von Josef von Arimathäa wurde zum leeren Grab, das der ganzen Welt die Auferstehung Christi beweisen wird. Nichts auf dieser Welt kann Gott nicht für seine Zwecke nutzbar machen. Vom kleinsten Krümel Erde, ein Brot, ein Boot, Häuser, Königsämtern, alles dient den einen, wenn es seinem Willen entspricht. Die Frage ist, ob wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und ihm zur Verfügung stellen, worum er uns bittet. Tun wir, was wir können, mit dem, was wir haben? Archippus fordert einander auf, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Vers 17. Und sagt dem Archippus, hab Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Paulus' Brief an die Gemeinde in Kolossä enthält diese eigentlich sehr private Aufforderung an einen Einzelnen. Es erinnert mich ein wenig an einen Ordinationsgottesdienst, bei dem meist ein überregionaler Pastor einen neuen Pastor, der zu ordinieren ist, einsetzt. Da es sich dabei eigentlich nicht um eine Botschaft für die Gemeinde handelt, sondern der überregionale Pastor in der Ordination meist zu dem neuen Pastor spricht, fragt sich die Gemeinde manchmal vielleicht, kann man das nicht unter vier Augen klären? Der Grund dafür ist, dass die ganze Gemeinde den nun neu ordinierten Pastor daran erinnern soll und ermahnen soll, in seinem Dienst dem übertragenen Auftrag gerecht zu werden. Archippus ist ein Beispiel dafür, wie Christen miteinander umgehen sollen, wie sie einander ermahnen sollen, manchmal unter vier Augen, manchmal öffentlich. Wir brauchen die Ermahnung, die Handreichung von Brüdern und Schwestern in Christus, um die Heiligkeit, um unseren Glauben zu bewahren, zu wachsen und um auf dem schmalen Pfad trittfest darin zu bleiben. Manchmal halt an der Hand von einem Glaubensgeschwister. Wie oft wurden wir als Kinder ermahnt von den Eltern, nimm eine Jacke mit, es ist kalt. Fahr vorsichtig mit einem neuen Führerschein. Ermahnungen unter Christen sollen in der Liebe Gottes und mit der Handreichung geschehen. Sie sollen uns helfen, auf dem Pfad zu bleiben. Reichst du mir die Hand, wenn ich den Fokus verliere? Nehme ich die angebotene Hand in Anspruch, um wieder Sicherheit, um Stand zu gewinnen? Habe ich diese Reife? Da haben wir sie. 10 Menschen. 10 Glover. Kleine, leuchtende Zeugen in der Bibel. Mindestens 8 davon sind ziemlich unbekannt. Klar, wir kennen Lukas oder auch Markus. Aber Tychikus, Epaphras, Demas, Onesimus. Sie bieten uns manchmal eine Chance, uns selbst in diesem Buch voller leuchtender Zeuge besser zu entdecken. Wenn das eigene Leben mal gerade nicht so ist wie das von König David oder vielleicht auch nicht ganz so viele Offenbarungen und Prophezeiungen kennt wie das von Daniel oder vielleicht manchmal auch nicht ganz so hell leuchtet wie jenes der Evangelisten. Ich habe hier nur einige unbekanntere Helden der Bibel aufgezählt. Unbekannt nenne ich sie, weil sie sich in erster Linie darauf konzentrieren, dafür zu sorgen, dass das Lob von Jesus Christus allen Menschen, aller Nationen, allen Sprachen durch die ganze Welt bekannt wurde. Es waren nicht die Menschen mit den großen Geschichten in der Bibel, nicht die, die über lange Kapitel erzählt werden. Es sind kleine, ziemlich unbeachtete Leben. Aber ohne deren Einsatz und deren Bereitschaft, alles zu geben, das Evangelium zu verteilen, hätte es nicht ausgebreitet werden können. Von diesen unbekannten Glowern steht nicht viel in der Bibel. Und dennoch können wir von jedem von ihnen etwas lernen. So kann es auch bei dir und bei mir sein. Wer uns begegnet, soll etwas von dem herrlichen Glow Gottes durch uns hindurch erkennen. Und etwas von uns lernen. Wenn es einer deiner Herzenswünsche ist, dass die Menschen Christus erkennen und die Wahrheit geglaubt wird, kannst auch du ein solcher Glower sein. Egal, wo du gerade bist. Schule, Ausbildung, Rentner, pflegende zu Hause, Mutter. Du bist gefragt. Gott streckt sich aus, verließ himmlische Herrlichkeit, um hier bei uns zu sein. Und brachte die ganze unendliche Fülle der Liebe mit. Öffnet Tür und Tor zu einer Beziehung mit ihm. Er ruft uns. Und ich bete, dass wir immer wieder umkehren und diesem Ruf folgen. Was auch immer es uns kostet, wir können nur gewinnen. Der Sieg ist längst errungen. Also mach dich auf, höre hin. Und schreibe deine eigene Story, die nur Gott mit dir schreiben kann. Er hat einen Plan und macht aus deinem kleinen Nichts, aus deinem kleinen Hügel Tatkraft, eine Fülle, ein strahlendes Glowen, das ihm zur Ehre dient. Ich habe ein vorformuliertes Gebet mitgebracht. Draußen auf dem Predigtskript steht es nochmal schriftlich, falls du es später für dich nochmal durchgehen möchtest. Ich bete das Gebet mit uns und du bist herzlich eingeladen, dort, wo du dich selbst erkannt hast, dort, wo du mitgehen kannst oder dort, wo dich etwas berührt hat, einfach mit einzustimmen, mitzugehen mit deinem Herzen. Herr, ich komme vor dich, nicht mit einer beeindruckenden Geschichte, nicht mit einem großen Werk, das ich vorweisen könnte. Ich komme einfach so, wie ich bin. Ich bitte dich, lass etwas von deinem Glow in mir aufleuchten. Nicht das Licht, das ich selbst entzünde, das erlischt so schnell, sondern dein Licht, das aus deinem Geist hervorgeht, wenn du in mir wohnst und wirkst. Mach mich zu einem leuchtenden Zeugen, auch wenn mein Leben nicht glamourös ist, auch wenn niemand davon schreibt. Gib mir Mut zum Zeugnis, den Mut von Tychikus, das Wort weiterzusagen, wenn es gefragt ist und auch wenn es unbequem ist. Öffne meinen Mund, wenn du mir jemand über den Weg schickst, dem ich von dir erzählen soll. Lass mein Herz so voll von dir sein, dass es ganz von selbst überfließt. Schenk mir Treue, die Treue, die nach dem Hinfallen wieder aufsteht wie Markus. Wo ich zweifle, wo ich die Bettdecke über die Ohren ziehen möchte, ruf mich zurück. Zur Umkehr, zum Neuanfang, zu dir. Und dann, Herr, lass mich vertrauen. Vertrauen, dass du einen Plan hast mit meinem Leben, auch wenn ich ihn nicht sehe. Dass du aus meinem Kleinen etwas machst, das dir dient. Dass du wie aus einem geliehenen Boot, einem kleinen Lunchpaket, einem fremden Grab, auch aus meinem Alltag etwas formst, das dein Reich baut. Ich will kein Demas sein, der die Welt mehr liebt als dich. Ich will glühen, still, treu, in deinem Namen. Amen.